ARD.
Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die könnt ihr euch wie immer auch in der ARD-Audiothek anhören. Wir sprechen jetzt gleich über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und in dieser Woche hört ihr nicht nur mich, sondern auch eine Luisa, die angeschlagen war, aber der es jetzt wieder besser geht.
Das hört man noch ein bisschen an der Stimme. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Um die Leute, die an diesem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen wie immer geändert.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
Folge 106. Kein Entkommen.
In einer Sommernacht wird die Polizei zu einem Haus an der deutsch-niederländischen Grenze gerufen. In der Küche liegt eine Leiche.
5 Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
5 Minuten vorher streiten sich Opfer und Täter. Vielleicht ist das Opfer da schon schwer verletzt.
Wir sprechen heute über einen Fall, der Anfang der 2000er Jahre im Grenzgebiet zwischen Deutschland und den Niederlanden passiert ist. Anfang der 2000er ist Sanne Mitte 30. Sie ist Niederländerin und wohnt auch in den Niederlanden. Die deutsche Grenze ist aber nicht weit weg. Sanne ist seit ein paar Jahren Single. Ihr gefällt ihr Single-Leben. Sie hat einen guten Job und will gerade keine feste Beziehung. Als sie an einem Abend mit einer Freundin in einem Restaurant unterwegs ist, lernt sie Hendrik kennen. Hendrik ist auch Niederländer. Er macht ihr Komplimente und will sie auf ein Date einladen. Sanne gibt dann auch nach und etwa eine Woche später treffen sich die beiden. Das Date läuft gut. Sanne findet Hendrik charmant und attraktiv. Die beiden treffen sich danach immer öfter und Sanne verliebt sich in Hendrik. Irgendwann kommen die beiden dann zusammen. Hendrik ist etwa 8 Jahre älter als Sanne und führt ein kleines Taxiunternehmen. Er war schon mal verheiratet und hat auch Kinder.
Als Sanne und Hendrik schon etwas länger zusammen sind, verändert sich Hendrik. Im Urteil eines Gerichts steht dazu, dass Hendrik sich nicht einfach von heute auf morgen verändert, sondern dass das schleichend passiert. Er wird besitzergreifend, er wird eifersüchtig und er versucht, Sannes Leben zu kontrollieren. Sanne darf sich nicht mehr mit anderen treffen. Hendrik ist sogar eifersüchtig, wenn sie sich mit ihrer Mutter auf einen Kaffee trifft. Er kontrolliert, wo Sanne wann ist, und er kommt sogar bei ihr bei der Arbeit vorbei. Sanne hat zwar noch eine eigene Wohnung, Hendrik will aber meistens, dass sie bei ihm übernachtet. Irgendwann wird auch Sanne klar, dass Hendrik sich komisch verhält.
Hendrik akzeptiert auch im Schlafzimmer kein Nein. Wenn Sanne ihm sagt, dass sie keine Lust auf Sex hat, lacht er sie nur aus und macht einfach weiter. Später fängt Hendrik an, Sanne zu schlagen. Und er trinkt immer mehr. Vor allem, wenn er Alkohol getrunken hat, schlägt er so fest zu, dass Sanne blaue Flecken bekommt. Hendrik bedroht auch Leute in Sannes Umfeld. Er will nicht, dass Sanne Kontakt zu anderen hat. Er hat auch eine Pistole zu Hause. Damit schießt er einmal auf dem Balkon in die Luft und zielt dann auf Sanne. Hendrik droht ihr damit, sie umzubringen. Sanne hat inzwischen richtig Angst vor Hendrik. Er ist deutlich größer und kräftiger als sie und Sanne hat Angst, wie er reagiert, wenn sie sich trennen würde. Sie traut sich auch nicht mit anderen über ihre Beziehung und Hendriks Verhalten zu reden. Sanne will so eine Beziehung nicht. Sie sagt Hendrik dann auch mehrere Male, dass sie sein Verhalten nicht mehr ertrage. Das ist Hendrik aber egal. Er antwortet darauf nur: Ich bin der Chef und du hast zu tun, was ich sage. Hendriks Verhalten erinnert Sanne an ihren Vater. Der hat sich zu Hause auch immer als der große Chef aufgespielt und hatte ein Alkoholproblem. So steht es später im Urteil.
Im August 2004 sind Sanne und Hendrik mit dem Auto unterwegs. Hendrik meint, vor ihnen auf der Straße das Auto seines ehemaligen Geschäftspartners zu erkennen. Die beiden hatten zusammen ein größeres Taxiunternehmen und waren auch befreundet. Irgendwann wollte dieser Geschäftspartner sein eigenes Unternehmen gründen. Hendrik hat das gar nicht gefallen, er hat ihn deswegen sogar bedroht und er ist der Ansicht, dass der andere ihm auch noch Geld schulden würde. Hendrik fährt diesem anderen Auto eine ganze Weile hinterher. Zusammen mit einem Taxifahrer, der bei ihm angestellt ist, versucht er dann, den anderen Mann von der Straße abzudrängen. Das klappt aber nicht. Hendrik kommt selbst von der Straße ab und fährt das Auto gegen einen Baum. Er bleibt unverletzt, aber Sanne, die ja mit im Auto sitzt, kommt mit Schnittverletzungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Nach diesem Unfall trennt sich dann Sanne von Hendrik. Sie sagt, dass sie sehr verletzt sei, also auch innerlich und enttäuscht von ihm, und Hendrik soll sie in Ruhe lassen.
Hendrik akzeptiert die Trennung nicht. Er ruft Sanne ständig an, macht ihr Geschenke und sagt, dass er sie nicht verletzen wollte. Als Hendrik merkt, dass das nichts bringt, fängt er an, Sanne zu drohen. Er sagt, dass er ihr Leben zerstören und sie kaputt machen würde, falls sie nicht zu ihm zurückkommen würde. Er ruft sie Tag und Nacht an und schickt ihr Nachrichten.
Du wirst in 6 Brettern verschwinden, auch wenn ich nie mehr freikomme.
6 Bretter, das ist eine niederländische Umschreibung für einen Sarg.
Keiner kann dich schützen. Ich hol dich ab, wann ich will. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich finde dich überall. Du bist die teuerste Hure, die ich je gefickt habe.
Wenn sie zu Hause ist, stellt Hendrik sich auf die Straße und beobachtet ihre Wohnung. Sobald Sanne nach draußen geht, verfolgt er sie und spricht sie an. Hendrik versucht sogar, in ihre Wohnung einzubrechen. Sie ruft deswegen die Polizei und zeigt ihn auch wegen anderer Angriffe an. Hendrik wird zumindest kurzzeitig festgenommen, ist dann aber irgendwann wieder auf freiem Fuß. Als er Sanne wieder anruft, sagt er ihr, dass die Polizei ihm nichts tun könne. Im Oktober 2004 besorgt Sanne sich deswegen Schutz von einer Sicherheitsfirma. Das wird jetzt hier also richtig ernst. Und was krass ist, Sanne hat den Kontakt von Hendriks Ex-Freundin bekommen, diesen Kontakt zur Sicherheitsfirma. Sie wurde nämlich nach der Trennung auch von Hendrik verfolgt. In der kommenden Zeit hat Sanne rund um die Uhr Personenschutz. Die Mitarbeiter der Firma bleiben auch nachts in ihrer Wohnung, um aufzupassen, dass Hendrik nicht einbricht. Aber selbst das ist Hendrik egal. Er lässt Sanne nicht in Ruhe.
Im November versucht Sanne zum ersten Mal nach dem Unfall wieder arbeiten zu gehen. Nach ein paar Wochen hört sie aber wieder auf. Hendrik ruft sie ständig auf der Arbeit an und kommt immer wieder in ihrem Büro vorbei. Auch wenn Sanne mit Freunden unterwegs ist, lässt Hendrik sie nicht in Ruhe. Hendrik macht auch vor Sannes Personenschützern keinen Halt. Er bedroht die Männer und zielt einmal sogar mit einer Schreckschusspistole auf einen von ihnen. Die Firma kündigt deswegen sogar den Vertrag mit Sanne. Sanne steht also wieder allein da und weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Obwohl sie Hendrik mehrere Male angezeigt hat und sie jetzt mehrere Monate Personenschutz hatte, lässt Hendrik sie einfach nicht in Ruhe. Um wieder ein einigermaßen normales Leben zu führen, gibt Sanne deswegen nach. Im Mai 2005 fängt sie wieder eine Beziehung mit Hendrik an.
Sanne hat immer noch große Angst vor Hendrik und hat auch schon lange keine Gefühle mehr für ihn. Hendrik ist zwar immer wieder lieb und freundlich zu ihr, so steht's im Urteil, aber er schlägt sie auch. Die Beziehung ist deswegen ziemlich angespannt. Hendrik zieht zu dieser Zeit gerade um. Er muss wegen Mietschulden aus seiner bisherigen Wohnung raus. Er will aber sowieso von den Niederlanden nach Deutschland ziehen, damit die niederländische Polizei ihn nicht so leicht erreichen kann. Das Mietshaus, in das er ziehen will, das ist aber erst ab Juli frei. Das liegt in Elten und das wiederum ist ein Stadtteil in der Stadt Emmerich in Nordrhein-Westfalen, direkt an der niederländischen Grenze. Das heißt, jetzt verlagert sich diese Geschichte aus den Niederlanden nach Deutschland. Hendrik zieht dann für ein paar Wochen zu Sanne, weil er eben noch nicht in diese neue Wohnung kann. Er ist trotzdem weiterhin in den Niederlanden allein schon, um da immer wieder Taxi zu fahren. Sanne wird in den kommenden Wochen finanziell komplett von Hendrik abhängig. Nach diesem Unfall, nach dem Verkehrsunfall, von dem wir gehört haben, hat Sanne Krankengeld bekommen. Das bekommt sie dann aber ab Mai nicht mehr. Zurück in ihren alten Job kann Sanne aber auch nicht. Dafür hatte Hendrik ja gesorgt. Das war ja so, dass er sie so enorm belästigt hat, dass sie mit diesem Job aufhören musste. Also er hatte sie ja sogar bei der Arbeit belästigt. Ob ihr da gekündigt wurde oder ob sie selbst gekündigt hat, das konnten wir nicht mehr ganz nachvollziehen. Aber Er will auch nicht, dass Sanne sich einen anderen, einen neuen Job sucht.
Mittlerweile ist es der 26. August. Hendrik und Sanne wohnen jetzt schon seit einer Weile in diesem Haus in Elten. Also der Fall hat sich mittlerweile nach Deutschland verlagert. An diesem 26. August fahren sie aber für einen Tagesausflug zurück in die Niederlande nach Arnheim. Die Stadt liegt ungefähr eine halbe Stunde hinter Elten. Hendrik hat hier einen Termin mit seinem Buchhalter. Die beiden verbringen dann den Tag in Arnheim. Sie gehen in verschiedene Restaurants und Bars und Hendrik trinkt auch ziemlich viel. In einem Restaurant streitet er sich auch mit jemandem, dem er offenbar Geld schuldet. Abends fahren Sanne und Hendrik dann zurück in die Wohnung in Elten. Auf dem Rückweg holen sie sich auch noch Pizza fürs Abendessen. Zurück in der Wohnung essen die beiden zusammen. Hendrik ist da schon ziemlich betrunken und deswegen auch aggressiv. Er sagt zu Sanne: "Keiner tut mir was. Ich bin der Big Boss." Irgendwann geht Sanne dann ins Bett. Hendrik legt sich zu ihr und fängt an, sie zu berühren. Sanne sagt ihm aber, dass er das lassen solle. Als Hendrik das hört, rastet er völlig aus. Er schreit: "Du bist mein Eigentum. Du hast zu gehorchen, sonst töte ich dich." Während er Sanne anschreit, steht er auf, hebt das Bett an und lässt es wieder fallen. Dann nimmt er einen Kleiderständer und wirft den gegen die Wand.
Und Sanne, die schreit jetzt auch und steht auf. Sie sagt, dass Hendrik aufhören müsse. Hendrik lässt sich davon aber wohl nicht beeindrucken. Er packt Sanne, legt ihr beide Hände um den Hals und drückt sie gegen die Wand. Er lässt sie aber direkt wieder los. Sanne setzt sich wieder aufs Bett und fängt an zu weinen. Sie hat wahnsinnige Angst vor Hendrik und schreit nochmal, dass er aufhören solle. Hendrik antwortet darauf aber nur, dass er jetzt ihr Handy kaputt machen werde, damit sie nicht mehr wegkomme. Ein Richter wird später sagen, dass Hendrik Sanne so zeigen wollte, dass sie ganz allein und hilflos sei. Obwohl Sanne Angst vor Hendrik hat, läuft sie ihm hinterher. Sie weiß, dass das Handy ihre letzte Chance ist, überhaupt Hilfe zu holen. Warum ist das so? In Hendriks Haus gibt es keinen Festnetzanschluss und Sanne hat auch keinen Kontakt zu den Nachbarn. Über ihr Handy hat sie bei einem Streit auch schon vorher oft einen der Taxifahrer angerufen, der für Hendrik arbeitet. Der hat sie dann immer abgeholt. Das heißt, auf diese Art und Weise konnte man die Situation entschärfen. Hendrik läuft dann in die Küche im Erdgeschoss. Hier kann er ihr Handy aber nicht finden. Er läuft aufgeregt in der Küche herum, schlägt Sanne immer wieder und sagt: "Wenn du von mir weggehst, töte ich dich. Keiner weiß, dass ich hier wohne. Keiner wird dich finden."
Sanne weint immer noch. In dem Moment packt Hendrik sie an den Oberarm und lacht ihr ins Gesicht. Sanne steht da gerade mit dem Rücken zur Küchenzeile. Als Hendrik sie kurz loslässt, greift Sanne nach rechts. Hier findet sie den Messerblock. Ohne genau hinzuschauen, zieht sie ein Messer aus dem Block. Die Klinge des Messers ist 20 cm lang. Sie nimmt das Messer und sticht Hendrik damit in die Brust. Sie glaubt, dass es nichts bringen würde, Hendrik nur damit zu drohen. Das Messer trifft Hendrik mitten ins Herz. Sanne zieht das Messer wieder raus. Später wird sie sagen: "Ich habe einfach zugestochen. Ich hatte solche Angst." Hendrik steht ihr immer noch gegenüber. Er sagt: "Ich blute, ruf die Polizei." Das will Sanne dann auch machen und fragt, wo das Handy sei. Hendrik antwortet: "Oben." Sanne geht also nach oben in die Wohnung und sucht hier nach ihrem Handy. Sie findet Hendriks Handy. Auf dem ist aber kein Guthaben mehr drauf, also kann sie damit nicht telefonieren. Sanne geht dann zurück in die Küche und sucht hier nach ihrem Handy. Als sie zurück in die Küche kommt, liegt Hendrik auf dem Boden und bewegt sich nicht mehr. Er ist ein paar Minuten nach dem Messerstich gestorben. Sanne findet ihr Handy wenig später weiter oben in einem Küchenschrank. Kurz nach Mitternacht ruft sie einen von Hendriks Taxifahrern an. Sie sagt: "Ich habe Hendrik vermordet. Ich habe Hendrik ermordet." Sanne wird später sagen, dass sie die deutsche Notrufnummer nicht gekannt habe und deswegen den Taxifahrer angerufen habe.
Der Taxifahrer steht da gerade in Arnheim am Bahnhof. Er macht sich zusammen mit einem Kollegen auf den Weg zu Hendriks Wohnung. Sanne zieht in der Zwischenzeit ihr Schlafshirt aus und ihre Alltagsklamotten wieder an. Sie glaubt, dass der Taxifahrer die Polizei mitbringt. Dann setzt sie sich auf die Couch und wartet. Kurz vor 12:30 kommen die beiden Taxifahrer in Elten an. Sanne macht den beiden die Tür auf. Einer der Fahrer läuft an ihr vorbei und sucht Hendrik. Als er die Leiche auf dem Küchenfußboden sieht, geht er zurück zu Sanne. Er sagt, dass sie die Polizei rufen müsse. Genau wie Sanne kennen die beiden Fahrer die deutsche Notrufnummer aber auch nicht. Einer der Fahrer fährt deswegen jetzt zur nächsten Tankstelle und ruft von dort die Polizei an. Polizei und Notarzt kommen dann kurze Zeit später zum Tatort. Der Notarzt kann aber nur noch Hendriks Tod feststellen. Die Mordkommission Krefeld übernimmt den Fall und Sanne wird verhört. Die Staatsanwaltschaft erlässt einen Haftbefehl wegen Totschlags. Die Polizei sieht im System, dass Hendrik schon einige Einträge hat in Verbindung mit Sanne. Bedrohung, Körperverletzung und Stalking.
Es kommt dann zum Prozess vor dem Klever Landgericht. Sanne muss vor Gericht immer wieder weinen. So schreibt es später die Rheinische Post. Gleich am ersten Verhandlungstag erzählt sie von ihrer Beziehung zu Hendrik und ihrer Vorgeschichte. Die Staatsanwältin sagt in ihrem Plädoyer, dass Sanne nichts beschönigt habe. Die Tat sei aber trotzdem keine Notwehr gewesen. Hendrik sei vor dem Angriff zurückgewichen, Sanne habe deswegen keinen Grund gehabt, sich zu verteidigen. Die Staatsanwältin fordert deswegen 3 Jahre Haft wegen Totschlags. Sannes Anwalt sieht das aber anders. Er sagt, dass Sanne aus Notwehr oder in einem intensiven Notwehrexzess gehandelt habe. Was das genau heißt, das klären wir gleich mit unserer Juristin Elena. Hendrik habe zwar kurz von ihr abgelassen, die Bedrohung sei aber weitergegangen. Sanne habe nur diesen kurzen Moment gehabt, um sich überhaupt zu wehren. Er fordert deswegen Freispruch.
Und was sagt das Gericht am Ende mit dem Urteil? Sanne wird Ende März 2006 freigesprochen. Der Richter sagt, es besteht kein Zweifel, der Totschlag war durch Notwehr gerechtfertigt. Der Angriff des späteren Opfers auf seine Freundin war gegenwärtig und auf die Person der Angeklagten gerichtet. Und er sagt, es war erforderlich, dass die Angeklagte mit dem Messer zustach. So schreibt es später die Rheinische Post.
Das Gericht glaubt also auch, dass es nichts gebracht hätte, Hendrik nur mit dem Messer zu drohen. Sanne ist nach dem Urteilsspruch wahnsinnig erleichtert. Am Ende sagt der Richter zu ihr, sie verlassen den Gerichtssaal als freie Frau.
Dieser Fall, der nimmt ja am Ende eine ziemlich heftige Wendung. Tötungsdelikte in Beziehungen hatten wir oft, das ist leider nichts Ungewöhnliches, muss man sagen. Aber nur selten war es dann so, Sanne wird freigesprochen, weil der Totschlag an ihrem Partner durch Notwehr gerechtfertigt war. Reden wir drüber mit unserer Justizexpertin Elena. Hallo.
Hi.
Ganz basic nochmal erklären für uns alle, was genau ist Notwehr?
Notwehr, ganz grob gesagt, und wie das wohl auch die Allgemeinheit kennt, ist, wenn ich mich gegen einen Angriff verteidige. Aber jetzt wäre Jura ja nicht Jura, wenn das so einfach durchgespielt wäre. Damit so eine Tat wie die von Sanne auch tatsächlich als Notwehr durchgeht, da müssen schon noch ein paar mehr Voraussetzungen gegeben sein.
Und zum Beispiel, was wäre das?
Naja, du musst dich erstmal in einer Situation befinden, in der du jetzt gerade von einer anderen Person angegriffen wirst und der Angriff wiederum muss, salopp gesagt, grundlos sein. Also wenn du jetzt vorher jemanden eine reingehauen hast und derjenige haut zurück, dann wäre es schon schwierig, die Notwehrkarte zu spielen.
Aber da, wie immer, von Fall zu Fall unterschiedlich wahrscheinlich so, ne?
Ja,
wie immer bei Jura. Das kommt drauf an, auf den Fall. Gut, also wir haben jetzt diesen Angriff. Stellen wir uns vor, wir werden angegriffen. Wie darf ich mich denn dann wehren? Ist das egal, mit welchem Mittel?
Nein, also das wäre ja dann zu einfach. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Jemand spuckt dich an und will ausholen und dir eine reinhauen. Klar, das kann man als Angriff sehen. Es wäre jetzt, und ich glaube, das versteht dann auch jeder, ja viel zu krass zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Messer und ramme das ihm ins Herz. Daher sagt man, du solltest erstmal schauen, was ist denn jetzt das geeignete und relativ mildeste Mittel, um diesen Angriff abzuwehren. auch so ein bisschen Juristensprache, ich weiß, aber einfach ausgedrückt, es würde in dem Fall erstmal reichen, wenn man sich wegdreht und davon rennt. Wenn dir der Angreifer jetzt aber wirklich eine reinschlägt, darfst du ruhig auch die Hand gegen ihn erheben und eben diesen Angriff abwehren, auch mit einer Ohrfeige.
Wow, da ist sehr viel los. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, schon mal verstanden, dass man bei Notwehr immer nach der jeweiligen Situation abwägen muss. Es gibt nicht so diese eine Formel, die einfach anzuwenden ist. Wenn aber Wegdrehen, Davonrennen oder Abwehren nichts bringt, also diese ganze Fluchtgeschichte, wie darf ich mich denn dann wehren? Also darf ich dann selbst auch angreifen, um mich zu schützen? Was wäre da so das geeignete Mittel?
Naja, nötigenfalls dann eben auch mal mit einer Ohrfeige antworten. Das ist dann eben das geeignete Mittel. Aber ich sag jetzt mal ganz subjektiv und aus meiner Sicht, um es nicht erst darauf ankommen zu lassen, Schlag abwehren, also sich irgendwie vielleicht ducken, Hilfe rufen oder laut schreien, das sind immer noch die besseren Optionen. Ich sag jetzt mal in diesem Kontext, jemand will dir eine reinhauen.
Bei unserem Fall war das jetzt so, Sanne hat zugestochen, obwohl Hendrik sie ja genau in dem Moment nicht geschlagen oder mit einer Waffe bedroht hat.
Ja, daher ist es ja für die Gerichte auch gar nicht so leicht, in so einem Fall Notwehr zu bejahen. Die schauen sich dann mal so die komplette Situation nochmal an. Was war Hendrik für ein Mensch? Wie war die Beziehung der beiden? Wie hat sich das Ganze zugespitzt? War sie eventuell in einer ausweglosen Situation? All diese Überlegungen fließen dann ja mit ein, wenn das Urteil fällt und das Gericht sagt, ja, war Notwehr. Immerhin hat in unserem Fall die Staatsanwaltschaft das ja anders gesehen, ne?
Okay, das heißt, das ist jetzt kein klassischer Fall von Notwehr, ne?
Ja, man könnte sagen, kein klassischer Fall.
Okay, wie kommt das Gericht dann hier trotzdem zu dieser Rechtfertigung?
Das war eben das ganze Paket, sag ich mal, die ganze Vorgeschichte, die Ausweglosigkeit von Sanne. Hendrik hat sie immer wieder geschlagen und damit gedroht, sie umzubringen. Sie befand sich letztlich schon, kann man sagen, in einem Zustand aus Furcht und Schrecken und krasser Angst vor ihrem Ex-Partner. Und genau aus dem Grund hat sie möglicherweise, könnte man sagen, ein wenig irrational gehandelt und eben zum nächstbesten Gegenstand einem Messer gegriffen, um sich zu wehren. In der Juristensprache nennt man das dann tatsächlich intensiven Notwehrexzess. Man überschreitet quasi aus Angst, gibt auch noch Verwirrung oder Furcht, die Grenzen so einer Notwehr. In der Gesamtschau kann man das aber auch noch als Notwehr durchgehen lassen. Könnte man aber auch drüber diskutieren.
Wow, okay, wir sind jetzt echt tief drin. Was mich aber noch interessiert, hätte Sanne sich auch schon mal früher aus Notwehr helfen können?
Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage aus der Rückschau. Sie selbst, könnte man sagen, ist ja wieder mit ihm zusammengekommen. Könnte man jetzt ansetzen und sagen, war vielleicht der erste Fehler. Dadurch kam es zu dieser konkreten Gefährdungssituation. Aber klar, in den Situationen, in denen ihr Freund sie geschlagen hat, hätte sie, ganz radikal gesagt, zurückschlagen können. Aber bringt das was bei häuslicher Gewalt? Ich meine, bei der es ja sehr oft darum geht, dass wir eine Person haben, die körperlich sehr viel überlegener ist. Daher eine echt schwierige Frage und wahrscheinlich in jedem Fall anders abzuwägen.
Nach heute weiß ich, es gibt nicht nur die Notwehr, es gibt auch den intensiven Notwehrexzess. Liebe Elena, danke fürs Schlauermachen.
Sehr gerne.
So, damit sind wir jetzt in unserer Nachbesprechung angelangt. Das ist der Teil hier im Podcast, wo wir einfach nochmal uns ja privat über den Fall unterhalten.
Nochmal ein paar Fragen loswerden, Gedanken. Und du hast was rausgefunden zum Thema Notruf. Ich wusste gar nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Es gibt was, das nennt sich Euro-Notruf.
Ja, mir ist es nämlich aufgefallen, dass Sanne und ja die Taxifahrer nicht wussten, was die deutsche Notrufnummer ist. Und die weiß man ja auch nicht, wenn man jetzt im Ausland unterwegs ist. Also das weiß man ja nicht unbedingt, was da jetzt die nationale Notrufnummer ist. In Europa haben wir aber die Besonderheit. Und zwar steht da auf der Webseite der Bundesregierung, dass wir eben diesen besagten Euro-Notruf haben, der überall in der EU gebührenfrei erreichbar ist. Das heißt, wenn ihr die 112 anruft, also egal in welchem EU-Land ihr seid, dann werdet ihr automatisch an die Leitstelle vor Ort durchgestellt. Und das finde ich sehr praktisch. Also das habe ich auch irgendwie so ein bisschen erwartet, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn ich einen Notfall hätte, jetzt eben gerade in den Niederlanden oder so, dann hätte ich auch einfach mal die 112 gewählt. Aber ist ja gut zu wissen, dass es auch so funktioniert.
Also ich wusste, dass 112 in vielen europäischen Ländern ein Ding ist, aber dass es sogar diesen offiziellen Namen hat, das wusste ich gar nicht. Und jetzt sehe ich auch gerade ein Bild im Internet von der Berufsfeuerwehr Stuttgart und da steht groß auf einer Tür, das ist so die europäische, diese Sterne, ne, gelb und blau, eben die europäische Flagge. Und da steht auch groß Notruf 112 europaweit. Und jetzt denke ich mir natürlich, das allein hast du schon super oft angeschaut, auch bei anderen Feuerwehrautos, wenn du mal welche gesehen hast. Und dir ist das nie aufgefallen. Aber ja, Mensch, du machst mich hier schlauer, Luisa. Das ist gut zu wissen.
Ja, das
und was mir auch noch einfällt, man bekommt ja sehr oft, wenn man dann im Ausland ist, sagen wir mal Frankreich, das bekomme ich jetzt auch oft hier in der Grenzregion, ich wohne ja in Baden-Baden, bekommt man so eine SMS dann, ja, willkommen in Frankreich, Notrufnummer 112.
Aber jetzt zurück zum Fall. Ich muss sagen, so einen Fall hatten wir ja tatsächlich noch nie in dieser Form. Also wir hatten schon mal einen ähnlichen Fall, wo auch eine Partnerin eben ihren Partner umgebracht hat. Aber hier beim Lesen von diesem Urteil dachte ich wirklich bis zum Schluss, dass Hendrik Sanne umbringen würde. Weil man das ja schon so oft, also solche Fälle hatten wir jetzt wirklich schon häufig, weil das ja leider einfach sehr häufig passiert.
Stichwort Femizid, leider ein super aktuelles Thema in allen Gesellschaftsschichten.
Genau, partnerschaftliche Gewalt, die dann leider doch häufig in einem Femizid gipfelt, also dass ein Partner oder manchmal ja auch ein Ex-Partner seine Frau, Freundin, Ex-Freundin ermordet. Und das habe ich in diesem Fall wirklich kommen sehen, muss ich sagen, weil dieses... Ja, Stalking kann man das ja eigentlich schon nennen, was Hendrik da betrieben hat. Das war ja wirklich so extrem. Also Sanne hatte ja sogar Personenschutz und selbst das hat nichts gebracht und war dann am Ende so verzweifelt, dass sie freiwillig gesagt hat, okay, ich gehe wieder eine Beziehung mit dir ein.
Ich finde den Fall so besonders, weil Freisprüche in Deutschland ja so selten sind. Ja, also da ist ja... Da passiert ja wahnsinnig viel. Wir haben eine Polizei, die ermittelt, eine Staatsanwaltschaft, die sich damit beschäftigt. Dann geht das Ganze zum Gericht. Das Landgericht lässt diese Anklage zu. Es wird ein Hauptverfahren eröffnet. Da spielt so viel mit rein. Und dann am Ende ist da wirklich ein kompletter Freispruch. Und Sanne war ja zwischenzeitlich auch in Untersuchungshaft, wurde dafür auch entschädigt. Also sie war vom August 2005 bis Ende März 2006, das ist eine lange Zeit, viele Monate, war sie in Untersuchungshaft und hat dann dafür auch den entsprechenden Tagessatz an Entschädigung bekommen. Ich weiß, dass der mittlerweile ein bisschen höher liegt und angehoben wurde mal vor einiger Zeit. Das wurde 2020 deutlich angehoben. Genau, 25 Euro waren das pro Tag. Das wurde angehoben auf 75 Euro pro Tag. Das heißt, seitdem ist die Summe der jährlich gezahlten Entschädigung sechsstellig. Trotzdem wenig Geld. Also wenn du mal überlegst, 25 Euro für einen Tag, den du da im Gefängnis warst. Ja, crazy. Gruselige Vorstellung auch, dass du dich erstmal in einer Situation wiederfindest, dass dein Ex-Freund so massiv hinter dir her ist, dass er zur Arbeit kommt, dass er dich beobachtet, wenn du zu Hause bist, dass du sogar einen Sicherheitsdienst da engagierst. Dann hat sie ja wieder nachgegeben und gesagt, ich halte das nicht mehr alles aus. Wir kommen wieder zusammen in der Hoffnung, dass dieses ganze Stalking dann beendet ist. Also furchtbar, ganz furchtbar.
Man kann sich das gar nicht vorstellen, man möchte sich das auch gar nicht vorstellen, wie verzweifelt sie sich gefühlt haben muss. Ja. Also dass ja wirklich dieser Sicherheitsdienst auch gesagt hat, sorry, aber wir müssen unsere Mitarbeiter hier schützen, er bedroht uns, wir müssen diesen Vertrag kündigen. Dass die Polizei gesagt hat, ja, wir können jetzt halt nicht mehr machen. Und dass sie dann freiwillig in diese Beziehung zurückgegangen ist, das ist einfach auch, wie du vorhin gesagt hast, einfach eine gruselige Vorstellung.
Allein wie dir das psychisch zusetzen muss, wenn jemand die ganze Zeit hinter dir her ist. Ja, das ist ja, du hast ja keine Ruhe mehr. Und du wirst wahrscheinlich schon so, dass du denkst, steht er da hinten wieder? Ist er das gerade gewesen? Es ist eine furchtbare Situation.
Ihr könnt uns da auch voll gerne mal schreiben, wie gesagt, per Mail oder auf Instagram, wie ihr das seht. Das würde mich voll interessieren, also schreibt uns da gerne auch.
Ja, ein Mensch ist gestorben nach wie vor und das ist immer furchtbar. Ja, es ist irgendwie, es regt sehr zum Nachdenken an, dieser Fall. Also es ist schon viel los, gerade im Kopf bei mir. In 2 Wochen sind wir zurück mit einem neuen Kriminalfall. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und bis dahin haben wir noch eine große Podcast-Empfehlung. Die liegt uns sehr, 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 sehr am Podcast-Herz. Dieser Podcast ist frisch draußen, heißt Opa, lass reden, ist von Das Ding für die ARD gemacht. Und in dem Podcast spricht Marco aus Böblingen, der ist 21 Jahre alt, mit seinem Opa Jo, der ist weit über 80. Es geht um Erinnerungen aus der Kriegszeit. Wie hat es sich angefühlt, als Bomben vom Himmel in Berlin gefallen sind? Und welche Verbindung hat eigentlich Marcos Familie zu den Nazis? Es geht aber nicht nur um die Nazizeit, es geht auch um die DDR und eine Flucht.
Es geht vor allem auch darauf, wie glaubwürdig die Erinnerungen von Opa Jo wirklich sind. Und wenn ihr Lust habt auf diese kleine Reise in die Vergangenheit, dann schaut doch mal in der ARD Audiothek vorbei oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr den Podcast Opa, lass reden.
Bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Tschüss.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.